Die Presse.
Mein Name ist David Freudenthaler und Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Alle Augen waren am Sonntagabend auf Frankreich gerichtet. Würde der rechtspopulistische Rassemblement National bei den Parlamentswahlen erstmals die absolute Mehrheit erreichen? Das Ergebnis war dann doch überraschend und für viele eine große Erleichterung. Die Partei von Marine Le Pen hat zwar die meisten Stimmen erzielt, bekommt wegen des französischen Mehrheitswahlrechts aber nur am drittmeisten Parlamentssitze. Präsident Emmanuel Macron hat mit seinem riskanten Neuwahlmanöver also immerhin ein Teilziel erreicht, nämlich den Aufstieg der extremen Rechten fürs erste einmal zu stoppen. Aber kann er mit diesem Ergebnis wirklich zufrieden sein? Der große Sieger ist nämlich das Wahlbündnis der Linken und das gilt für viele als unberechenbar. Wie es jetzt in Frankreich weitergeht, warum Europa erst einmal aufatmen kann und welchen Anteil daran die ebenso am Wochenende geschlagene Wahl in Großbritannien hat. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Michael Laschinski aus dem EU-Ressort der Presse. Hallo Michael.
Hallo.
Lieber Michael, das neu zusammengewürfelte Linksbündnis, die Neue Volksfront, hat am Sonntag überraschend gewonnen. Dahinter kommt das politische Lager von Präsident Emmanuel Macron und erst danach die rechtspopulistische Rassemblement National. Die RN ist nur auf Platz 3 gelandet, die ja in den Umfragen eigentlich deutlich vorne war. Was war denn für dich da jetzt die größte Überraschung am Wahlabend in Frankreich?
Natürlich ist das Ergebnis primär auch schon mal überraschend, wobei die Hoffnung war schon bei mir auch ein bisschen, dass zumindest, wenn man sich anschaut, die Erfahrungen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, war ja diese republikanische Front, von der dann immer wieder die Rede war, das heißt der Zusammenschluss von allen Parteien, die nicht rechtsaußen sind, gegen die Rechtsaußen, damals war es noch der Front National, jetzt ist es der Rassemblement National. Also das hat ja in Frankreich immer gut funktioniert. Jetzt hat es auch einigermaßen gut funktioniert, weniger gut wie früher, aber nichtsdestotrotz hat es gereicht. Also das war natürlich die Überraschung Nummer eins, klarerweise, dass es geklappt hat, obwohl ich, wie gesagt, schon eine kleine Hoffnung hatte, dass jetzt die Bäume für Marine Le Pen nicht in den Himmel wachsen werden. Das Zweite, was mich überrascht hat, ist, dass im Endeffekt die Macronisten, also seine Partei, seine Parteibewegung, doch recht gut abgeschnitten hat. Ich glaube, seine eigene Partei ist sogar, wenn man sich anschaut, diese ganzen Parteien und Gruppierungen, die jetzt innerhalb dieser ganzen Fronten sich verteilen, ich glaube, das ist sogar die zweitstärkste Partei nach dem Rassemblement National, was die Mandate anbelangt. Und das hat mich schon überrascht, weil es ja geheißen hat davor, alles und jeder, nur nicht Macron. Die Leute hätten es satt in Frankreich. Sie würden die jetzt irgendwie mit nassen Fetzen davonjagen wollen. Das war dann offenbar doch nicht so in dem Ausmaß der Fall. Ich hätte mir gedacht, wenn sie die Wahl haben, jetzt werden sie gar nicht wählen gehen. Wenn sie nur die Wahl haben zwischen einem Kandidaten, Kandidatin Macrons oder einem Rechtsaußenkandidaten, habe ich mir gedacht, gut, die haben den so satt, die gehen gar nicht wählen, aber nein.
Jetzt hat trotzdem kein Bündnis eine absolute Mehrheit erreicht. Der noch Premier Gabriel Attal, der ja aus dem Lager von Macron kommt, hat angekündigt, dass er noch am Montag seinen Rücktritt einreichen will. Und generell dürfte die Regierungsbildung ziemlich schwierig werden jetzt. Wie wird es denn da weitergehen?
Ja, also jetzt ohne ein über die Maßen großer Experte für französische Innenpolitik zu sein. Es gibt, soweit ich das einschätzen kann, gibt es ja in Frankreich nicht die Tradition von Koalitionen. Man hat, das System ist ja ausgerichtet auf den Präsidenten, die Präsidentin, und sozusagen dahinter sortiert sich das Parlament entsprechend seinen Wünschen oder manchmal gegen seine Wünsche. Aber es gibt auf jeden Fall diese Fronten, die man dann irgendwie, die dann gezogen werden durch die politische Landschaft. Und das ist jetzt, glaube ich, neu für die Franzosen, für die Französinnen, dass sie jetzt aufwachen in einem System, das dermaßen fragmentiert ist. Also wir haben jetzt grob gesagt drei gleich große Gruppierungen, die Linken, links, Mitte links, links außen, die rechts außen und diese Zentristen rund um Macron, die Liberalen oder mit einem leichten Einschlag Richtung rechts. Und die müssen jetzt irgendwie zusammenfinden. Das Interessante ist, dass im Lager von Macron jetzt de facto alle seine Gefolgsleute mit dem Ganzen überhaupt nicht zufrieden waren. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass ihm jetzt einige Leute die Gefolgschaft aufkündigen werden aus seinem Lager, die jetzt überrumpelt worden sind von seinen überfallsartig ausgerufenen Neuwahlen und die jetzt darunter auch gelitten haben und ordentlich strampeln mussten, dass die jetzt sagen, okay, das reicht, jetzt machen wir unser Ding im Parlament, weil der Präsident ist jetzt, hat ja bewiesen, dass er jetzt sich irgendwie verkalkuliert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus möglich wäre, dass sich die Macronisten vielleicht mit den Gaullisten, also mit den Rechtskonservativen, vielleicht mit den gemäßigten Linken, dass die, und mit den Grünen, dass die versuchen, da jetzt irgendwie informell Koalitionen zu bilden. Und das ist sicher ein spannender Prozess und ein Lernprozess für die Franzosen.
Ich höre raus, es könnte sein, dass sich ein Teil der Macronisten abspaltet tatsächlich?
Nicht unbedingt. Ich würde sagen, dass sich eher dass dieses liberale Lager von Macron mit, also das wäre wahrscheinlich, das ist jetzt, sagen wir mal, eine Wunschvorstellung aus der Perspektive eines Europäers, dass sich die Macronisten mit dem gemäßigten Teil des linken Blocks und mit den Republikanern, sprich den Gaullisten, sprich dem ehemaligen konservativen Parteien, dass die sich versuchen, da jetzt eine Art formelle, halbformelle, informelle Koalition zu bilden, die die Extreme ausschließt. Ja, aber ob das dann wirklich dazu kommt, schwer zu sagen.
Mhm. Dass es überhaupt zu dieser Wahl gekommen ist, das liegt ja an der EU-Wahl vor einem Monat, wo ja Macron in einer fast Schockreaktion, wie es viele bezeichnet haben, Neuwahlen ausgerufen hat. Ist da jetzt sein Kalkül, würdest du sagen, aufgegangen oder hat er sich schon auch ein bisschen verzockt? Ich meine, einerseits hat er ja den Durchmarsch der Rechten verhindert aufs Erste. Ja. Selber steckt er trotzdem in einer schwierigen Situation.
Ja, das stimmt. Also man könnte natürlich sagen, auf den ersten Blick hat sich verzockt. Die Sache ist nur die, dass noch vor der Europawahl eigentlich sehr viele Beobachter davon ausgegangen sind, dass Macron spätestens im Herbst sowieso Neuwahlen ausrufen wird müssen, weil er sein Budget nicht durchbringt durch das Parlament. Es ist ja nämlich so, dass seine Partei ja mittlerweile auch nicht mehr so eine Mehrheit hat oder davor nicht eine Mehrheit hatte und auch auf Kooperation angewiesen war. Das heißt, es ist nicht so, dass er jetzt aus einer super starken Position jetzt Neuwahlen vom Zaun gebrochen hat und dann total verloren hat. Nein, sie hätten diese Probleme, zumindest wenn man Beobachtern oder Kennern der Materie glauben will, hätten sie das gleiche Problem im Herbst gehabt. Und da finde ich, da ist es natürlich ein interessantes Kalkül zu sagen, nach der Wahl, das war natürlich ein Schock für die Franzosen, die jetzt nicht rechts außen wählen, zu sagen so, Karten auf den Tisch, schauen wir mal, wollt ihr wirklich, dass sie regieren? Oder war das nur jetzt eine Trotzreaktion? Und die Antwort ist offenbar eher so ausgefallen, das war eine Trotzreaktion. Die Franzosen wollen dann doch im Endeffekt nicht, dass der Rassemblement regiert, weil er jetzt auf Platz 3 gelandet ist. Trotz des hohen Zuspruchs. Allerdings, da muss man auch noch ergänzend sagen, dass sich dieser Zuspruch in sehr vielen Ländern Europas so im Rahmen von diesen 25-30% bewegt. Also das ist so dieses Viertel, Drittel ungefähr, dass der Wahlbevölkerung in vielen europäischen Staaten, das für derartige Botschaften empfänglich ist. Frankreich ist nicht anders, man sieht's. Ja.
Mhm. Jetzt ist auch das neu zusammengewürfelte Linksbündnis, ist ein bunter Haufen, kann man sicher sagen. Bei der Siegesfeier der Linken in Paris waren mehr Palästina-Flaggen als französische Fahnen zu sehen. Was heißt denn das jetzt auch für den außenpolitischen oder auch für den europapolitischen Kurs Frankreichs?
Nun ja, an sich ist es ja so, dass das außenpolitische Pouvoir ja beim Präsidenten liegt. Das heißt, so in der Außenwirkung wird nach wie vor der Macron das Sagen haben. Was die EU anbelangt, ist es ein bisschen differenzierter, weil man im Rat, also in dem Gremium der Mitgliedstaaten, werden ja in den verschiedenen Formationen die Fachminister immer am Tisch sitzen. Und das heißt, das ist dann nicht der Macron, sondern das sind die Minister der Regierung, die aus dem Parlament kommt. Und da könnte sich das durchaus widerspiegeln, die unterschiedlichen Positionen. Und dieses Linksbündnis ist, wie gesagt, es spannt sich recht breit, also von gemäßigten Mitte-Links-Positionen, sozialdemokratischen Positionen bis hin zu einem Linksaußenrand. Und das sind wahrscheinlich diese Palästina-Flaggen, die dann eher am linken Rand sind. Und dieser Block hat ja mit La France Insoumise hat ja einen recht starken Kern, der eben so pointiert links ist, um das jetzt mal so zu sagen. Ich vermute mal, oder ich glaube nicht, dass die jetzt alle linksradikal sind, die da in der Partei von Monsieur Mélenchon dabei sind, dass die alle extrem linke Position vertreten. Aber ich glaube, da findet sich schon ein Flügel, der durchaus substanziell ist. Und vor allem in der wirtschaftlichen, also in der Wirtschaftspolitik wird das noch wahrscheinlich problematisch werden.
Ist es jetzt, glaubst du, realistisch, dass die neu zusammengewürfelte Regierung, wie auch immer die dann aussehen wird, dass die derart gute Politik machen, um die vielen Unzufriedenen im Land zu besänftigen und auch einen weiteren Anstieg dann der Rechten zu stoppen?
Also das ist natürlich jetzt schwer vorherzusagen. Einerseits könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen diese Trotz- und Abwehrhaltung neutralisiert, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren gewesen ist, weil man irgendwie es satt hatte, den Macron und seine Partie da irgendwie an den Schalthebeln zu haben. Und man hat mir immer vorgeworfen, er ist jetzt der Präsident der Reichen, er ist abgehoben und so weiter. Jetzt werden da wahrscheinlich, sofern sich das dann irgendwie einigermaßen stabil sortiert, werden in der Regierung Vertreter der Grünen sitzen, Vertreter der prononziert Linken sitzen, etc., etc. Das heißt, da gibt es jetzt, um auf Neudeutsch zu sagen, ein Ownership, das ein bisschen über das hinausgeht, was die Partei von Macron bieten konnte. Insofern könnte ich mal mir denken, ja, es könnte ein bisschen anders rezipiert werden, ob wirklich sachlich in der Sachpolitik was anderes kommt, wahrscheinlich nicht, weil das Lager doch so breit ist, dass sich der kleinste gemeinsame Nenner dürfte nicht wahnsinnig viel sein.
Jetzt hat Marine Le Pen noch am Wahlabend gesagt, der Sieg ist eigentlich nur aufgeschoben. Und tatsächlich haben sie ja deutliche Zugewinne gemacht, das muss man schon sagen, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nach einer Niederlage aussieht. Ist der Sieg tatsächlich aufgeschoben? Also kommt da noch was? Muss man davon ausgehen, dass die Rechten des Rassemblement National sich in den nächsten Wahlen deutlich noch einmal verbessern?
Schwer zu sagen. Die nächste Wahl ist 2027. Da geht es um das Erbe, um die Nachfolge von Macron. Da möchte Le Pen natürlich an den Start gehen und möchte Präsidentin werden. Jetzt, wenn man sich dieses Ergebnis von gestern anschaut, spricht das eher dagegen, weil es doch zeigt, dass diese Front, die republikanische, doch offenbar noch hält und über dieses Drittel, da dürfte Plafond von den wirklichen Anhängern des Rassemblement mal erreicht sein, so wie in vielen anderen europäischen Staaten. Das heißt, damit sie wirklich Chance hat, doch irgendwie diese Hürde zu schaffen in 3 Jahren, müsste schon noch einiges passieren. Einerseits müsste, sagen wir mal, die französische Wahlbevölkerung sich in den letzten oder nächsten Jahren derart desillusionieren, was überhaupt das gesamte politische Lager abseits der Rechten anbelangt, dass sie dann bereit sind, für Marine Le Pen zu stimmen. Ob das dann wirklich so passiert, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite zeigt es, finde ich, auch, oder zumindest glaube ich, wird die Lehre sein für Marine Le Pen und ihre Partei, dass dieser Prozess der Dédiabolisation heißt das auf Französisch, also der Entteufelung, den sie betreibt seit Jahren, um die Partei weniger toxisch zu machen, um sie jetzt weniger antisemitisch, weniger rassistisch zu machen, zumindest nach außen hin, um sich gemäßigter zu geben, dass das noch nicht fortgeschritten genug ist. Also sie müsste, glaube ich, sich noch mehr Richtung Giorgia Meloni in Italien bewegen, damit sie dann Chancen hat. Das heißt, der Rassemblement müsste seine Position in den nächsten Jahren deutlich mäßigen und sich europäischer geben, zivilisierter geben, konservativer geben. damit er, glaube ich, Chancen hat, damit sie dann Chancen hat, bei der Präsidentenwahl zu reüssieren.
Du, Michael, es gab noch eine zweite ganz wichtige Wahl an diesem Wochenende, und zwar in Großbritannien. Dort gab es eine historische Wahlschlappe für die Konservativen, für die regierenden Tories. Und auch in Großbritannien sind die Linken als Wahlsieger hervorgegangen, also die Labour-Partei. Was heißt denn das jetzt auch für Europa, wenn wir so die große Perspektive darauf setzen wollen?
Nun ja, das heißt zumindest, also gut, gehen wir nochmal zurück. Die Sorge war ja, wenn wir jetzt Europa und Sicherheitspolitik uns anschauen, dass wenn in Frankreich der große, wenn Frankreich kippt, wenn da die Le Pen und ihre Partei an die Macht kommen im Parlament, dass diese Rolle des französischen Sicherheitsgaranten für Europa jetzt wegbricht. Es ist ja so, dass die Europäer sich im Moment eigentlich auf vergleichsweise wenig verlassen können. Auf die USA, wir wissen nicht, wenn Trump kommt, wird es halt schwierig mit der NATO und dem sozusagen der Sicherheit, die US-Streitkräfte und auch die nuklearen Streitkräfte der Amerikaner der EU gegeben haben. Man weiß nicht. Ja? Also da wären die Franzosen, sind natürlich eine Nuklearmacht und Teil der NATO, Teil der EU, die waren wichtig, da war die Sorge, das bricht jetzt weg. Zum Glück ist es jetzt offenbar doch nicht so, weil Le Pen und die Rechtsaußenpartei nicht so stark geworden ist. Und hinzu kommt, dass jetzt mit Labour eine britische Regierung am Start steht, die ja ebenfalls eigentlich Interesse hat an besseren Beziehungen zu den Europäern, die auf jeden Fall auch vermutlich skeptisch und kritisch sein wird, wenn in den USA Trump wieder an die Macht kommt, die ebenfalls nuklear bewaffnet ist und die ebenfalls sozusagen einen Sicherheitsgaranten abgeben könnte für die EU, wenn die USA wegbrechen. Und das hat sich gezeigt am Wochenende mit den ersten Besuchen des neuen britischen Außenministers, dass die Briten das ja ganz genau so auch sehen. Das waren die ersten drei Stationen waren Berlin, Stockholm, Polen. Also einerseits Berlin als das wichtigste Land der EU, aber eben diese Nord-Nordost-Flanke, die es zu schützen gilt gegen Russland. Und das ist ein ganz klares Signal an die Europäer, dass die Briten jetzt schon wieder mehr bei uns sind als bei den Amerikanern.
Das heißt, abschließend für dich als Pro-Europäer, auch aus sicherheitspolitischer Sicht, wie du gerade gesagt hast, eher ein gutes Wochenende.
Eher ein gutes Wochenende, kann man sagen. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wie die Wahlen in den USA ausgehen. Aber das wissen wir dann erst am zweiten Dienstag im November.
Okay, lieber Michael, danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Von uns war es das für heute. Die jüngsten Analysen zur Frankreich-Wahl verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Und alle hintergründigen Einordnungen lesen Sie natürlich auch in der gedruckten Presse. Für heute sage ich, David Freudenthaler, danke fürs Zuhören. Ciao und machen Sie es gut.
Die Presse.